Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm. Andererseits ist ein Magazin für Behinderung und Gesellschaft, bei dem Journalistinnen und Journalisten mit und ohne Behinderung arbeiten. Gemeinsam, gleichberechtigt, kritisch und fair bezahlt. Gemeinsam mit dem Investigativmedium Dossier ist vor kurzem eine Ausgabe entstanden über Behinderungen am österreichischen Arbeitsmarkt. Ich spreche jetzt mit Lukas Burner, dem Mitgründer und Co-Geschäftsführer von Andererseits. Herzlich willkommen beim Materie-Podcast, Lukas Burner.
Danke, Nico.
Danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir sprechen heute über Medien machen mit Menschen mit Behinderung, über Menschen mit Behinderung und die rechtliche Situation allgemein, über investigative Recherche. Wir haben ein schönes Themenportfolio, das wir anlässlich dieses Gesprächs abdecken können. Wie hat sich das ergeben? Ich wollte schon des Längeren mit Andererseits sprechen und jetzt gibt es eine gemeinsame Ausgabe des Magazins Dossier mit Andererseits und das habe ich zum Anlass genommen, eine Einladung auszusprechen, der sei Dank nachgekommen wurde. Ja, legen wir los. Es gibt viele Themenkomplexe. Ich würde mal gern mit ein paar Basics anfangen, nämlich wenn wir über Menschen mit Behinderungen sprechen, was ist denn im Moment State of the Art in der Formulierung, die für alle Beteiligten passt?
Ich glaube, darin liegt schon einmal der Ansatz, dass es für jeden unterschiedliche Lösungen gibt. Wir haben auch im Team Menschen, die unterschiedliche Formulierungen lieber haben. Wir verwenden die Formulierung Mensch mit Behinderung, weil das eben den Menschen ins Zentrum stellt und die Behinderung als eine Eigenschaft des Menschen eben ausdrückt. Gerade in Deutschland ist der Begriff Mensch mit Beeinträchtigung zum Beispiel geläufiger. Wir verwenden eben in Österreich ganz stark Mensch mit Behinderung, das ist auch, was die UN verwendet. Überlassen es aber den Autoren zum Beispiel auch, ihre eigene Version zu verwenden. Also wenn eine Autorin lieber Mensch mit Beeinträchtigung zu sich sagt, dann schreibt sie das auch so.
Gibt es irgendetwas, das man unbedingt vermeiden sollte? Ich meine, abgesehen von ganz allen antiquierten Ausdrücken, aber solche, bei denen man sich vielleicht denkt, die sind eigentlich eh okay, aber eigentlich nicht mehr okay, weil es wäre eine gute Gelegenheit, etwas zum Lernen mitzugeben.
Ja, man würde ja meinen, dass man nicht mehr darauf hinweisen muss, aber einen Rollstuhl gefesselt, wie es der Gottschalk letztens in Wetten, dass in seiner letzten Sendung gesagt hat, ist natürlich gar nicht mehr in Ordnung und war auch nie in Ordnung. Das hat nicht mit dem Wandel in der Gesellschaft zu tun, sondern hat damit zu tun, dass wir einfach stärker anerkennen, dass solche Formulierungen zur systematischen Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen beitragen. Mhm. Also Behinderung ist eine Eigenschaft, man wird auch nach dem sozialen Modell von Behinderung, liegt die Behinderung nicht in der Person, sondern in der Umgebung. Also wenn ich in einem Rollstuhl sitze und da ist eine Veranstaltung und ich möchte da teilnehmen, dann ist nicht mein im Rollstuhl sitzen der Grund, warum ich nicht teilnehmen kann, sondern die Stufe am Eingang, warum ich nicht da hinein kann in die Veranstaltungshalle. Und wenn man dem eben folgt, dann kommt eben dieses Bild, das nennt sich das soziale Modell von Behinderung, dass der Mensch im Fokus steht, die Umgebung behindert und man deswegen solche Formulierungen wie an den Rollstuhl gefesselt nicht mehr sagt. Auch die Behinderte verkürzt und drückt dann einfach die Behinderung als die einzige Eigenschaft von der Person aus. Deswegen sagt man eben der Mensch mit Behinderung.
In eurer gemeinsamen Ausgabe mit Dossiers sind viele dieser Basics auch sehr gut erklärt, finde ich. Und steht auch eine Zahl im Raum, wie viele Menschen mit Behinderung es in Österreich gibt oder in Österreich leben. Das überrascht viele. Kannst du uns da mal vielleicht ein paar von diesen Zahlen nennen?
Du sagst es schon, es sind ein paar Zahlen, gerade deswegen, weil die Datenlage einfach wahnsinnig schlecht ist. Was Behinderung bedeutet, wie Behinderung definiert ist, wer eine Behinderung hat, das ist alles sehr schlecht definiert und wird sehr schlecht abgefragt. Es gibt in Österreich Menschen, die haben einen Behindertenausweis zum Beispiel. Es gibt auch Menschen, die haben eine Behinderung, haben aber keinen Behindertenausweis. Es gibt die beste Zahl, die wir haben in Österreich, kommt aus 2018, was auch schon was heißt. Und das sind, dass 18,4% der Menschen in Österreich eine Behinderung haben. Das bedeutet, dass sie über eine längere Zeit von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen wurden. Und das ist eine Zahl, die für viele sehr überraschend ist. Man muss auch dazu sagen, dass die natürlich nicht in den Altersstufen gleich ist, sondern die meisten Behinderungen werden übers Leben erworben. Das heißt, mit zunehmendem Alter steigt auch der Grad der Behinderung in der Bevölkerung. Mhm.
Jetzt ist es so, dass ihr ein Medium mit Menschen mit Behinderung macht. Wie bist du oder seid ihr auf die Idee gekommen, so etwas zu verwirklichen?
Ja, bei der ersten Redaktionssitzung oder bei den ersten Sitzungen von Andererseits war ich noch gar nicht dabei. Das Projekt ist daraus entstanden, dass sich 6 freie Journalistinnen und 6 angehende Journalistinnen mit Lernschwierigkeiten, mit Behinderungen auf Zoom getroffen haben, mitten in der Pandemie, weil sie draufgekommen sind, es wird sehr oft über Behinderung geschrieben, aber es wird nicht von Menschen mit Behinderung geschrieben. Dann war die Frage, warum? Ist es, weil es nicht funktioniert oder weil einfach die Strukturen fehlen und in bestehenden Medien nicht der Veränderungswille da ist? Das hat ganz simpel begonnen mit dem Ehrenamt und mit 6 sehr jungen Menschen, die sich auf Zoom getroffen haben. Daraus sind dann irgendwann Treffen im Park geworden, irgendwann waren wir zu 30. Und haben sehr schnell gemerkt, da ist ein großer Wunsch da, das besser zu machen und auch der Auftrag da, bessere Strukturen zu schaffen. Weil ein Qualitätsjournalismus auch ein Journalismus sein muss, in dem Arbeit fair bezahlt wird. Und gerade wenn Menschen mit Behinderungen da arbeiten in diesem System, dann muss man auch schauen, dass man einfach eine faire Bezahlung zusammenbringt. Und da bin ich dann dazu gekommen. Mein Hintergrund ist eigentlich im Innovationsmanagement. Und wir haben dann 2022 gesagt, okay, wir probieren 2 Dinge. Wir fragen ganz viele Menschen, ob sie uns unterstützen wollen, dabei ein Medium zu gründen. Wir machen ein Crowdfunding. Und wir beantragen eine Förderung von der Stadt Wien, die Medienprojektförderung, die meiner Meinung nach sinnvollste Medienförderung, die wir haben in Österreich. Und wenn eins von den beiden aufgeht, dann probieren wir das einfach mal, wir gründen ein Medium. So gesagt, so getan. Und wir hatten das Glück, dass uns damals 700 Menschen unterstützt haben und uns gezeigt haben, okay, da ist der Wille da, was aufzubauen, noch bevor wir überhaupt viel vorweisen konnten. Wir hatten eine Website mit Artikeln und eine Leserinnenschaft auf Social Media, aber eben alles aus dem Ehrenamt gehoben. Und im letzten Jahr haben wir dann gezeigt, was wir können. Wir haben eine Doku zu Licht ins Dunkel veröffentlicht, die medial sehr große Aufmerksamkeit gefunden hat, wo sich auch der Bundespräsident gemeldet hat. Eine zweite Doku zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Jetzt eben die große Recherche mit Dossier, unser größtes und investigativstes Projekt bisher, weil wir das erste Mal auch Daten veröffentlicht haben, die nicht davor zugänglich waren, nicht breit bekannt waren. Und jetzt sind wir in der spannenden Situation, dass wir gegen 2 Systeme anlaufen. Wir laufen gegen das System der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen an und gegen ein sklerotisches Mediensystem in Österreich. Ja. Es ist in Österreich eigentlich mittlerweile relativ leicht, oder zumindest wenn man in Wien sitzt, relativ leicht, ein Medium zu gründen. Es gibt eine sehr, sehr klug entworfene Mediengründungsfinanzierung. Aber es ist wahnsinnig schwer, ein Medium zu etablieren, weil man nach 2 Jahren aus diesen Förderungen herausfällt. Das heißt, ab nächstem Jahr bekommen wir keine Förderung mehr. Aber die Anschlussförderungen, also die Presseförderung, die es in Österreich gibt, die sich zwar jetzt Qualitätsjournalismusförderung nennt, die wird nicht vergeben anhand von Qualitätskriterien, sondern sie wird vergeben anhand von Masse. Wir müssten uns verzehnfachen und das ein Jahr lang halten, bevor wir überhaupt antragsberechtigt werden für diese Förderung. Es ist überhaupt erst seit der Förderungsreform letztes Jahr möglich, dass wir das Digitalmedium anreichen. Das heißt, da hat Österreich ganz, ganz viel zu tun, und das ist auch ein System, das eben letztes Jahr reformiert wurde, und diese Reform war schlecht und die wurde bewusst so gemacht, um es etablierten Medien leichter zu machen, zu überleben mit veralteten Geschäftsmodellen. Und das macht es natürlich für junge Medien, für innovative Medien sehr schwer, sich zu etablieren.
Man könnte ja fast meinen, der ORF und der FÖZ, also der Verband der österreichischen Zeitungsverleger oder Herausgeber, was auch immer, hätten sich zusammengetan und eine Absprache getroffen, wie sie die Förderungen untereinander aufteilen, gemeinsam mit der RTR. Aber das ist nur eine Fantasie von mir. Faktum ist aber, dass die RTR einen Digitalisierungsfonds hat oder einen Fonds zur Förderung der digitalen Transformation, der aber wiederum nur regelmäßig printpublizierenden Medien offen steht, und nämlich regelmäßig bedeutet mindestens 6-mal im Jahr. Und ein guter Teil, nämlich 30% dieser Förderungen, werden auch nach Reichweite und Auflage, nach so einem Mix, glaube ich, dieser Kennzahlen ausgeschüttet. Das heißt, die Großen bekommen überhaupt mal überproportional viel und der Rest wird in Form von Projekten vergeben. Aber diese Projekte sind auch mitunter sehr fragwürdig in der Anlage von vielen Medien.
Und das spüren wir jetzt sehr direkt. Und da sieht man dann, dass es lokal auch ein Bewusstsein dafür gibt, eben gerade in Wien. Die Wirtschaftsagentur hat eben dieses Förderprogramm aufgesetzt, die Wiener Medieninitiative. Die bringt jetzt Jahr für Jahr großartige, neue, innovative Medienprojekte auf den Weg. Zuerst mit einer Förderung, die ganz niederschwellig ist, und dann mit einer etwas größeren. Und mit der kann man dann richtig loslegen, mit der kann man ein Medium gründen.
Ja. Mir aber sind die Förderungen ganz gut bekannt. Also für die Hörerinnen und Hörer kann ich das schnell erklären. Es gibt hier zwei Förderprogramme. Das eine heißt Medienstart und das andere Medienprojekt. Bei der ersten gibt es bis zu 10.000 Euro, bei der zweiten bis zu 100.000 Euro Förderung. Und damit kann man tatsächlich Konzepte ausarbeiten und dann auch mehr als nur prototypisieren, sondern einen Grundbetrieb finanzieren. Da habe ich gleich ein paar mehr oder weniger statistische Fragen an dich auch. Wie lange publiziert ihr jetzt schon und wie groß ist euer Team und wie intensiv ist der Ausstoß, den ihr da produziert?
Also losgelegt haben wir 2020, eben rein ehrenamtlich, sind dann immer weiter gewachsen und seit letztem Jahr gibt es uns als professionelles Medienunternehmen. Also wir sind auf den Platz getreten und haben gleich einmal mit Licht ins Dunkel unser Gesellenstück abgeliefert und gezeigt, was wir können. Im letzten Jahr da eben draufgelegt und im nächsten Jahr ist für uns ein bisschen ein Entscheidungsjahr, wo wir unseren Grundbetrieb über Abonnentinnen, über Unterstützerinnen unabhängig finanzieren müssen. Sonst wird es einfach wahnsinnig schwierig, uns zu halten und vor allem auch unserer Mission gerecht zu werden. Also wir haben drei Ziele: unabhängiger Qualitätsjournalismus, faire Arbeit und Inklusion. Das heißt, alle können mitmachen. Diese Ziele stehen manchmal im Einklang, manchmal spießen sie sich. Momentan ist es so, dass bei andererseits drei Menschen auf Teilzeitbasis oder mehr arbeiten. Und dann haben wir ein Team aus 25 Menschen mit und ohne Behinderungen. Von diesen 25 hat die Hälfte eine Behinderung, die auf Honorarbasis mitarbeiten. Jetzt klingt das ja nach einem wunderbaren kleinen Magazin, das da ja schon gute Arbeit macht und dann immer wieder Recherchen liefert, die auch größer diskutiert werden. Das Problem ist, dass das nicht reicht. Erstens, weil es im deutschsprachigen Raum viel zu wenige Inklusion in den Medien gibt. Zweitens, weil es nicht sein kann, dass es die gesamte Inklusion in der Medienbranche nur durch ein Medium repräsentiert wird. Und drittens, weil wir jetzt gerade einen breiten Impact haben durch unsere Berichterstattung, durch die Honorare, weil wir viele Menschen mit Behinderungen auch im Journalismus aus- und weiterbilden. Es gibt sehr, sehr viele Barrieren in der Ausbildung, im Berufseinstieg. Wir ermöglichen das. Aber unser Impact ist von der Tiefe her ein bisschen begrenzt. Wir haben eben drei Stellen, die gerade besetzt, also drei wirkliche Jobs bei andererseits. Und das sind drei Menschen ohne Behinderung, die diese Jobs haben. Warum ist das so? Weil diese Jobs sehr viel Druck haben, sehr viel Arbeitszeit brauchen, sehr hohe Unsicherheit haben. Wir wissen nicht, wie lange es diese Jobs noch gibt und auch nicht wahnsinnig toll bezahlt werden im Vergleich mit anderen Jobs. Und das spießt sich natürlich mit auch den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen und mit den Barrieren, die es einfach systematisch gibt in Österreich. Also wenn wir Honorare zahlen jetzt gerade, dann ist das auch für Menschen mit Behinderungen ein besonders großes Problem, weil viele unserer Autorinnen sind in der Mindestsicherung. Das bedeutet, sie sind nicht am ersten Arbeitsmarkt. Sie arbeiten zum Beispiel in einer Werkstätte, in einer Gärtnerei, bekommen dort keinen Lohn, sondern bekommen Taschengeld und dürfen aber nichts dazu verdienen. Wenn wir ihnen dann ein Honorar zahlen, dann wird ihnen dieses Honorar wieder weggenommen. Das heißt, wir haben jetzt gerade die paradoxe Situation, dass wir eine Förderung bekommen von einer staatlichen Stelle, die an Journalisten ausgeben und die dann wieder von einer anderen staatlichen Stelle weggenommen wird, weil sie einen Zuverdienst zumindest sich mal darstellt.
Über das Thema Verdienst und auch wie der Verdienst von Menschen mit Behinderung ihnen möglicherweise mehr hilft als andere Formen der, ich nenne es jetzt mal Zuwendung, vielleicht falsch, da würde ich mich gern verbreitern. Ich will aber aus der aktuellen Recherche einen Teil, erlaube ich mir, vorzuziehen, nämlich: Es gibt die sogenannte Beschäftigungspflicht für Unternehmen, werden wir auch später definieren. Und im Zuge dieser Recherchen ist auch die Beschäftigungspflicht bei Medienunternehmen ausgewertet worden. Das heißt, wie viele Menschen mit Behinderung arbeiten in Medienunternehmen. Und das einzige Medienunternehmen in Österreich, das das erfüllt, ist die VGN Medienholding. Und zwar mehrfach übererfüllt mit 300%. Und nein, das stimmt nicht, das ist nicht das Einzige, es sind tatsächlich fünf. Jetzt muss ich alle anderen auch nennen: Kurier, ORF, Krone Hit und Niederösterreichisches Pressehaus. Aber danach ist eine ziemlich lange Liste an Medien, die diese Beschäftigungspflicht nicht erfüllen, geschweige denn übererfüllen. Dann, du hast das schon angesprochen, als systemisch ausgegrenzt, also tatsächlich grenzt der österreichische Journalismus oder das Mediensystem könnte man sagen, Menschen mit Behinderung aus, indem einfach diese gesetzliche Pflicht nicht erfüllt wird, beziehungsweise legal umgangen wird. Und magst du uns vielleicht einmal erklären, wie das funktioniert und in Österreich geregelt ist?
Die Beschäftigungspflicht gilt für Unternehmen ab 25 Angestellten und funktioniert eigentlich relativ einfach. Wenn ein Unternehmen 24 Angestellte hat und dann der 25. die 25. Angestellte anstellt, soll das eine Person mit Behinderung sein, eine begünstigt behinderte Person, das heißt jemand mit einem Behinderungsgrad über 50%. Diese Behinderungsgrade werden oft ein bisschen willkürlich vergeben und es gibt viele Menschen, die auch ein Stigma fürchten, sich deswegen nicht diesen Grad auch zuschreiben lassen. Und wenn ein Unternehmen diese Beschäftigungspflicht nicht erfüllt, dann muss es Ausgleichstaxe zahlen. Das ist sehr ähnlich wie eine Strafe. Und da gibt es sehr viele Unternehmen in Österreich, tatsächlich ist das gang und gäbe, dass da mehrere hunderttausend Euro an Ausgleichstaxe gezahlt werden, anstatt dass wirklich daran gearbeitet wird, die Systeme zu verändern, die es unmöglich machen, Menschen mit Behinderungen anzustellen und auch zu finden. Man muss dazu sagen, das sind Probleme, die über ein Unternehmen immer hinausgehen. Also im Journalismus besonders zum Beispiel muss man die Ausbildung ansprechen. Es gibt sehr, sehr wenige Ausbildungen für gerade für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Früher hat man gesagt, Menschen mit intellektueller Behinderung, um zu lernen, wie man Journalismus macht. Das wird ihnen nicht zugetraut. Und natürlich, wenn ich nie jemanden habe, der die klassischen Journalismusschulen durchläuft, dann werden sich diese Leute nie bewerben bei Medien und dann sagen die Medien, na gut, wir haben ausgeschrieben und es hätte sich ja jemand mit Behinderung bewerben können, aber es hat sich niemand beworben. Das heißt, das braucht mehr als eine Stelle, an der geschraubt wird, damit sich tatsächlich was in der Medienbranche verändert.
Ja, und nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher in vielen anderen Branchen auch. Wenn ich das richtig verstehe, wäre ja jedenfalls ein Ansatz, man könnte jetzt an verschiedenen Schrauben drehen, man könnte jetzt natürlich diese Ausgleichstaxe erhöhen. Mhm. Dazu müsste man dann wissen, was mit dieser Ausgleichstaxe finanziert wird, sofern das überhaupt zweckgebunden ist. Aber die Idee sollte ja nicht sein, dass Unternehmen sich freikaufen von ihrer Verpflichtung, sondern tatsächlich Menschen mit Behinderung auch einstellen, weil es für die Personen auch am besten wäre,
indem sowohl sie ein eigenes Geld... Sowohl für die Menschen, die eingestellt werden, als auch für den Staat. Also es ist ja günstiger für die Republik, es möglich zu machen, dass Menschen am ersten Arbeitsmarkt arbeiten, weil wenn sie zum Beispiel in einer geschützten Werkstätte arbeiten, kostet das insgesamt die Volkswirtschaft viermal so viel. Also es gibt eigentlich sehr viele Gründe, warum sich das ändern sollte. Es wird dann oft ein bisschen der Ball hin und her geworfen wie ein heißer Erdapfel. Du beginn einmal.
Ja.
Genau. Die Ausgleichstaxe zu erhöhen wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Und auch einmal publik zu machen, wer denn überhaupt wie viel Ausgleichstaxe zahlt. Diese Recherche ist eben daraus entstanden, dass wir diese Information zugespielt bekommen haben. Es ist in Österreich nicht öffentlich einsehbar, welches Unternehmen wie gut die Beschäftigungspflicht erfüllt. Also wir haben jetzt erstmalig auf der Website von Dossier und auf unserer, dossier.at, andererseits.org, kann man jetzt für jeden Arbeitgeber über 100 Angestellten suchen, zu welchem Grad die Beschäftigungspflicht erfüllt wurde und wie viel Ausgleichstaxe gezahlt wurde. Wir wissen, dass das sehr viele Unternehmen beschäftigt hat. Und das ist gut so, weil dadurch werden die Diskussionen gestartet, wenn das einmal öffentlich ist, wenn da ein öffentlicher Druck ist. Und natürlich ist das eine Information von öffentlichem Interesse. Auch staatliche Stellen haben ja diese Beschäftigungspflicht nicht erfüllt, auch Parteien haben diese Beschäftigungspflicht nicht erfüllt. Und dass diese Information nicht publik ist und auch nicht herausleitbar ist, hängt natürlich dann auch wieder damit zusammen, dass wir in Österreich kein Informationsfreiheitsgesetz haben.
Ja. Du hast jetzt den Kern eurer Recherchen bzw. eurer Veröffentlichungen ja schon ein bisschen präsentiert. Sprechen wir mal über die Kooperation mit Dossier. Mhm. Dossier ist ja eine Rechercheplattform, ein Magazin, das sich investigativ Themen widmet, um auch Missstände aufzudecken. Das hat sich jetzt bei diesem Thema mit euch wie ergeben, diese sehr spannende Kooperation?
Wir haben uns immer schon gekannt, aber ins Gespräch gekommen sind wir dann bei der Verleihung des Concordia-Preises. Wir haben heuer das Glück, ausgezeichnet zu werden für unsere Doku zu Licht ins Dunkel und die Problematik von Licht ins Dunkel mit dem Concordia-Preis in der Kategorie Menschenrechte. Und auch Dossier wurde ausgezeichnet und auch der Karikaturist, dass ich es rausbringe, Haderer. Dann haben wir gesagt, okay, wir sind hier drei Medien, die anscheinend alle ausgezeichnete Arbeit machen, die sich eigentlich wunderbar ergänzen, also zwei Medien und ein Karikaturist. Lasst uns doch zusammenarbeiten. Und daraus ist dann dieses Heft entstanden. Das heißt, wir sind dort ins Gespräch gekommen und haben gesehen, wir ergänzen uns sehr gut, weil wir die Perspektive haben und gerade Dossier sehr viel Erfahrung hat. in investigativen Arbeiten. Sie haben auch schon die eine oder andere Klage durchgehalten. Und gleichzeitig hat auch Dossier einfach eine Offenheit dafür gehabt. Also in diesem Projekt waren jetzt 28 Menschen beteiligt, die in inklusiven Teams gearbeitet haben. Was wir nämlich nicht wollen, ist, dass wir eine Art für andere Medien werden, Inklusion auszulagern. Es kann nicht sein, dass wir die Inklusion übernehmen und dann ein großes Medium mit dem fünffachen an Ressourcen einfach nur Berichte zukauft oder zweitveröffentlicht. Bei Dossier war das anders. Wir haben uns auch am Anfang des Prozesses sehr viel Zeit genommen, eigene Workshops abgehalten, um diese Grundlagen des inklusiven Arbeitens, was wir alles erprobt haben in den letzten 3 Jahren, um das auch weiterzugeben, uns auszumachen, wie wir zusammenarbeiten. Wir haben uns externe Trainings geholt. Diese Bereitschaft, sich auch diese Zeit zu nehmen und offen zu sein, zu lernen und Dinge anders zu machen, die hat Dossier eben gehabt. Also wir haben auch in diesem Heft, hat Dossier das erste Mal seine einfachere Sprache verwendet, eine größere Schrift. Wir haben uns angeschaut, wie Infografiken barrierefrei gestaltet werden können. Also wir müssen einfach viel rausfinden, weil es dazu keine Best Practices gibt, weil einfach bisher so wenig das Ganze beachtet wurde.
Es ist beim Durchblättern und Lesen des Magazins ganz deutlich, dass es sich von anderen in Details unterscheidet, die man aber sehr schnell wahrnimmt. Also beim Lesen am Anfang, das erste Mal, als ich ein abgeteiltes Wort gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das würde ich jetzt eigentlich nicht so abteilen, aber beim zweiten ist mir dann gedämmert, na, das hat natürlich einen Grund, warum dieses Wort in der Mitte mit einem Bindestrich getrennt ist, nämlich um die Verständlichkeit zu erhöhen. Und so sind andere Kleinigkeiten, wie eben bis hin zur Schriftgröße, da berücksichtigt. Leider kann man natürlich nicht mit der Schriftgröße noch größer werden, weil das würde immense Kosten verursachen bei dem Textvolumen, das da drinnen ist.
Deswegen gibt es die Reportagen und die Recherchen auch digital. Also da haben wir ja ganz tolle Möglichkeiten, die einfach nicht genutzt werden. Viele Menschen mit Behinderungen sind wahnsinnig affin in der Nutzung von digitalen Tools und technischen Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel alle Texte auch auf unserer Website produziert, sodass man sie sich mit einem Screenreader, also einem Tool, vorlesen lassen kann, wenn man selbst den Bildschirm nicht sehen kann. Also Menschen mit Sehbehinderungen haben eben so ein spezielles Programm, das liest ihnen den Bildschirm vor. Und das kann zum Beispiel normalerweise Infografiken einfach gar nicht erkennen. Das überspringt die. Wir haben uns jetzt ein paar Monate lang hingesetzt und haben uns angeschaut, okay, wie müsste das eigentlich programmiert werden, damit das wirklich funktioniert? Und es gibt eine Lösung, siehe da. Das heißt, wir haben jetzt auch diese Tools erweitert und eben herausgefunden, wie das funktioniert. Aber deswegen gibt es diese Mischung aus Print und aus Digital, die eigentlich sehr gut funktioniert.
Ja, muss man fast sagen, Shoutout zu Finn, der das mitentwickelt hat, mit dem ich auch einmal zusammenarbeiten
durfte. Genau, Finn und Emilia, die da ein Team gebildet haben und ganz, ganz viel Energie hineingesteckt haben. Da haben wir mit dem Projekt Daten für alle kooperiert, das eben auch von Emilia geleitet wird.
Danke für die Ergänzung. Ich würde gerne in dem aktuellen Magazin so ein bisschen auch inhaltlich durchgehen, was da drinnen ist. Also im Zentrum stehen eigentlich diese 20.000 oder dieser Datensatz mit 20.000 Zeilen über österreichische Unternehmen und deren Erfüllung der Beschäftigungspflicht. Was haben wir da noch für Themen drinnen? Wir haben im Prinzip ja alle Abhandlung drinnen, wie über die systematische Ausgrenzung, die Ausgrenzung durch bestehende Systeme von Menschen mit Behinderung. Da ist ein Artikel drinnen mit dem Titel Endstation Werkstätte. Auch das ist etwas, bei dem wahrscheinlich auch Menschen, die sich nicht sehr damit beschäftigen, auch das beklemmende Gefühl haben, dass das wirklich wie so ein Abschiebegleis sich anfühlen muss. Was ist denn zum Beispiel bei dem Thema die Problematik?
Es wird schon sehr lange kritisiert, dass in Werkstätten eigentlich sehr viele Menschen arbeiten, die am ersten Arbeitsmarkt arbeiten könnten, denen aber nie die Chance gegeben wurde. Zum Beispiel, weil sie mit 17 für arbeitsunfähig erklärt wurden und dann nie in das System des AMS gekommen sind, nie berufsweite Ausbildungsangebote hatten und weil es einfach gesellschaftlich so eine starke Trennung gibt. In einer Werkstatt arbeiten diese Menschen dann ohne Lohn. Sie bekommen lediglich ein Taschengeld, was natürlich wahnsinnig viel Selbstbestimmung wegnimmt, wenn ich einen Lohn von 150 Euro bekomme. dann kann ich nicht selbstbestimmt über mein Leben entscheiden. Und damit sind auch andere Dinge wieder verbunden, wie zum Beispiel, dass man in einer Werkstatt nicht im ersten Arbeitsmarkt ist, entsprechend auch kein Streikrecht hat oder keine Pensionsansprüche daraus bezieht. Altersarmut bei Menschen mit Behinderungen ist sehr häufig. Das hängt alles auch mit diesem System zusammen. Da kommt nächstes Jahr zum Beispiel eine große Änderung. Und zwar wird diese Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitsfähigkeit auf 25 verschoben. Bisher wurde das mit dem 17, 18 gemacht. Und dadurch, dass man das ein paar Jahre nach hinten verschiebt, gibt man erstens mehr Zeit, um sich noch zu entwickeln. Und zweitens zwingt man praktisch die Systeme, die wir schon haben, die dafür da sind, Menschen für Berufe zu qualifizieren, in den Arbeitsmarkt einzuführen, konkret zum Beispiel das AMS, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen und tatsächlich zu versuchen, sie in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, anstatt von vornherein sie auszuschließen.
Und das Problem wurzelt ja eigentlich schon im Schulsystem.
Genau.
Also wir haben ja hier in Österreich, als ich aufgewachsen bin, als ich Schulkind wurde, war es ganz normal, dass es Sonderschulen einfach gegeben hat und man hat Menschen mit Behinderung oder Kinder mit Behinderung in diesem Fall einfach in die Sonderschulen gegeben. Die waren nicht inkludiert im Regelunterricht. Mhm. Weißt du, ob sich da etwas geändert hat in den letzten Jahrzehnten oder ist das immer noch
das Schulsystem so wie ist noch immer nicht ein inklusives, das wir in Österreich haben. Es bewegt sich etwas und es ist eine Debatte da, weil wir sind ein paar Jahrzehnte auch hinter dem Rest. Also wenn man da ins Ausland schaut, zum Beispiel nach Südtirol, dort sind 90% der Kinder mit Behinderungen in einer inklusiven Klasse. Also es funktioniert, es braucht nur ein bisschen Vision und man muss ins Ausland schauen. Und in Österreich bewegen wir uns auch viel zu langsam. Auch eine wichtige Info, warum wir über das alles reden und auch aus welcher Perspektive wir über das reden. Inklusion ist nicht nur eine nette Forderung und man möchte irgendwie das Leben für Menschen mit Behinderungen netter machen, sondern es ist ein Menschenrecht. Und die Erfüllung, also die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft zu ermöglichen, zudem hat sich Österreich mit einem Staatsvertrag 2008 verpflichtet. Das ist die UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen. Die hat Österreich 2008 unterschrieben. Und in dieser Konvention verpflichtet sich Österreich, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft zu ermöglichen, also Vollinklusion zu gewährleisten. Dazu gehört ein inklusives Schulsystem, ein inklusiver Arbeitsmarkt, eine Gesellschaft, an der Leute teilnehmen können. Und der Erfüllungsgrad von dieser Konvention wird auch durch eine unabhängige Kommission alle paar Jahre überprüft. Heuer war gerade wieder eine Überprüfung und Österreich hat sich zurückentwickelt in manchen Bereichen. Also wir sind auch einfach im Vergleich mit anderen Ländern wirklich ein Schlusslicht.
Eigentlich erstaunlich, dass in einem Bereich, bei dem sich die ganze Welt im Schnitt relativ eindeutig in eine Richtung bewegt, dass gerade in Österreich trotz all dieser Missstände eine Rückentwicklung überhaupt passieren kann.
Mhm. Was wir schon merken, ist, dass uns gibt es erst seit 3 Jahren, aber wir beginnen jetzt schon eine andere Öffentlichkeit zu schaffen, auch ein anderes Bewusstsein bei den Medien. Und das Tolle ist, dass halt unsere Journalisten und Journalistinnen sehr, sehr professionell arbeiten und sich dadurch sehr schnell ein Standing erarbeitet haben. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel auch den Arbeitsminister Kocher zu interviewen und dazu zu befragen, was Maßnahmen sind, wo Ansätze sind und wo auch das Bekenntnis eben über die Lippen gekommen ist, dass das System aus der Zeit gefallen ist. Also dieses Interview kann man sich zum Beispiel auch online anschauen. Und da sehen wir, wie schnell eigentlich auch eine Veränderung möglich ist, sobald einmal eine Dynamik entsteht. Für diese Dynamik braucht es aber eben sehr mutige Initiativen, die das anstoßen und denen darf nicht die Energie ausgehen.
Apropos Initiative, es gibt da so eine, die allen bekannt ist, die Licht ins Dunkel heißt, du hast es schon mehrfach erwähnt, die auch in eurer Kritik steht. Was ist das denn genau, was hier so kritikwürdig ist, beziehungsweise welche Nebenschauplätze werden durch Licht ins Dunkel vielleicht auch noch aufgemacht?
Ich finde ja, das Licht ins Dunkel ein besonders spannendes Thema ist, weil es die Kritik schon sehr lange gibt. Die wurde von Menschen mit Behinderungen, von Behindertenverbänden immer wieder erwähnt, ausgesprochen. Sie wurde nur nicht aufgegriffen und sie wurde nicht ernst genommen. Und es hat dann eine Doku von uns gebracht, um das Thema wirklich gesellschaftlich ein bisschen breiter in den Diskurs zu bringen. Und zwar haben wir uns letztes Jahr angeschaut, was diese Kritik ist und auch die Verantwortlichen konfrontiert damit. Und Licht ins Dunkel ist ja eine sehr große Aktion mit sehr viel Medienpräsenz und generell sehr viel gesellschaftlicher Präsenz in Österreich. Da gibt es zweierlei Problematiken. Das eine ist die Darstellung von Menschen mit Behinderungen. Da gibt es zum Beispiel eine Studie von Media Affairs, in der wunderbar gezeigt wird, wie das Bild von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft ist. Und da wird gezeigt, dass Licht ins Dunkel Menschen mit Behinderungen als Opfer darstellt und als mitleidenswert und sehr defizitär. Und dass aber Licht ins Dunkel so eine Prominenz hat, dass das auf die gesellschaftliche Wahrnehmung überschwappt. Das heißt, auch die Staatenprüfung kritisiert Licht ins Dunkel und sagt, Licht ins Dunkel verletzt durch die Darstellung von Menschen mit Behinderungen und Menschenrechten. Der zweite Aspekt ist der politischen Verantwortung. Licht ins Dunkel sammelt viele Spenden aus Sicht von Einzelpersonen, aber wenn man das in den Kontext setzt des Sozialstaats, dann sind das Summen, die durchaus da sind. Also das Geld ist da, das müsste nicht von irgendwelchen Omas an der Sparkasse mit Streichholzschachteln aufgestellt werden, wenn sich die Politik bemühen würde. Und vor allem ist das eben kein Geld für Almosen oder für irgendwelche lustigen Freizeitprojekte, sondern das ist Geld, das in die Hand genommen wird, um eben dem Recht entgegenzukommen, das Menschen mit Behinderungen haben für Inklusion, also für Teile ja. einer Gesellschaft. Und da ist natürlich das große Problem, dass wir oft PolitikerInnen haben, die dann über das Jahr, das gesamte Jahr nichts tun oder Sozialleistungen sogar kürzen, im Endeffekt das ganze Jahr über Zeit und Gelegenheit gehabt hätten, genauso Arbeitgeber, ArbeitgeberInnen, große Unternehmen, die Möglichkeit hätten, Menschen mit Behinderungen auszubilden und anzustellen. Stattdessen zahlen sie Ausgleichstaxe. Also die beiden Recherchen ja. hängen zusammen. Das ganze Jahr wird nichts gemacht, aber am 24. stellt man sich dann ins Fernsehen, bekommt Fragen über, wie man das Weihnachtsfest verbringt und zeigt zur besten Senderzeit, dass man ach so mildtätig ist ja. und verdoppelt Spenden.
Es hat wirklich einen sehr besonderen Geschmack, der auch aus meiner Sicht sehr kritikwürdig ist. Ich bin zwar kein regelmäßiger Fernseher, aber bekomme natürlich auch zwangsläufig mit, wie diese Dinge ablaufen und jetzt auch in der Nachlese. Durch diesen Artikel werden ein paar Sachen deutlich. Also das Geld, das da zusammenkommt, die Summe ist nicht einmal besonders hoch. Es sind 22 Millionen Euro. Das ist für im Vergleich zum Staatshaushalt eine relativ kleine Summe, die da, und du hast es auch schon erwähnt, einen gewissen Almosencharakter natürlich hat, der einfach unwürdig ist. Etwas, das eine staatliche Kernaufgabe ist, nämlich hier eine gewisse Chancengerechtigkeit so weit als möglich zu ermöglichen, einfach an die Zivilgesellschaft Druck auszulagern, und an deren Mildtätigkeit zeichnet einfach ein Bild, das ein bisschen an persönliche Notiz von mir, an gewisse religiöse Mechanismen erinnert, bei denen nicht die Sorge, die Motivation dafür ist, diese Chancengerechtigkeit herzustellen über ein faires System, sondern über gönnerhaftes Zukommen lassen eben von Ressourcen. Und genauso inszenieren sich auch Prominente, die daran teilnehmen, beziehungsweise auch die Unternehmen, die bei Licht ins Dunkel dann spenden. Ihr habt eine Liste abgedruckt, ich greife relativ willkürlich ein Unternehmen aus der Mitte heraus, mittelhohe Spendensumme, IKEA mit 100.000 Euro, klingt nach viel Geld, ist für IKEA natürlich nichts, das ist sozusagen ein Inserat in der Krone Bund. Und IKEA hat einen Erfüllungsgrad der Beschäftigungspflicht von 38%, müsste also eigentlich dreimal so viele Menschen mit Behinderung einstellen. Mhm. Und zahlt natürlich diese Ausgleichstaxe, aber legt dann am Jahresende noch einmal lächerliche 100.000 Euro drauf, um dann auch noch namentlich genannt zu werden, wie ich vermute. Also ich nehme mal an, dass diese Unternehmen öffentlich sind. Man erkauft sich damit eigentlich auch noch eine Werbeleistung zu einem sehr günstigen Tarif. Das, ich halte das für eine relativ unverschämte Sache, die da abläuft.
Ja, genau. Lange gab es natürlich wenig Bewusstsein dafür und viele einzelne Unternehmen, also dass Ausgleichstaxe gezahlt wurde, ist an sich nicht unüblich, aber man hat jetzt auch in einzelnen Branchen Vorreiter, die Jahr für Jahr die Ausgleichstaxe verringern. Und dann gibt es aber andere Unternehmen in der gleichen Branche, die das auch machen könnten, weil das funktioniert ja bei meinen, das würde es beim anderen auch funktionieren, die das aber nicht tun, gleichzeitig die Spendensummen hochfahren und dann noch prominenter werden. Also wenn man sich die Gala anschaut, sieht man ganz deutlich, welche Unternehmen besonders prominent gefeatured werden. Das sind auch die, die besonders viel zahlen.
Wenig überraschend. Wer zahlt, schafft vielleicht nicht an, aber wird gefeatured. Ja. Gehen wir noch einmal zu euren Datensätzen zurück. Mhm. Wir haben das jetzt schon an mehreren Punkten gestreift, aber eigentlich noch nicht in seiner Gesamtheit erklärt. Magst du da vielleicht einmal ausführen, wie ihr mit diesen 20.000 Datensätzen umgegangen seid, beziehungsweise anhand welcher Kriterien ihr die ausgewertet habt und was so eure Schlüsselerkenntnisse darin sind.
Also die größte Schlussfolgerung ist, dass es ein ganz breites gesellschaftliches und eben systematisches Problem gibt. Es ist nicht nur begrenzt auf Unternehmen, es ist nicht begrenzt auf Parteien, es ist nicht begrenzt auf Universitäten, es ist nicht begrenzt auf die Schule, nicht begrenzt auf die Werkstätten, sondern es gibt überall ein Problem und das hängt alles zusammen. Und durch diese Daten haben wir jetzt erstes Mal auch Zahlen, mit denen man das belegen kann. Das heißt, wir haben uns hier verschiedene Branchen angeschaut, die Indikatoren sind, wie es eben um die Inklusion in der Gesellschaft steht. Wenn Universitäten zum Beispiel viele Menschen mit Behinderungen angestellt haben, dann gibt es da auch ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass ich meine Studienprogramme barrierefrei gestalte. Man sieht, viele Universitäten haben das nicht getan, genauso bei den Medien. Die Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen ist oft schlecht. Das liegt daran, dass in den Redaktionen keine Menschen mit Behinderungen arbeiten oder sehr viel zu wenige. Und das Gleiche bei den Parteien. Wenn Parteien keine Menschen mit Behinderungen eingestellt haben, dann werden auch die Anliegen von Menschen mit Behinderungen dort viel zu wenig gehört, obwohl wir ja schon besprochen haben, dass wahnsinnig viele Menschen mit Behinderungen in Österreich eigentlich gibt. Das heißt, wenn man sagt, diese Zielgruppe als der Wählerinnen möchte ich ansprechen, wäre das ja eigentlich für eine Partei sehr attraktiv.
Es machen auch manche Parteien gezielter als andere, muss man sagen. Und in dem Fall ist es sogar die FPÖ, die da sehr oft das Thema aufgreift.
Ja, aber da möchte ich schon anmerken, dass das nicht unbedingt aus der Perspektive der Menschen mit Behinderungen gemacht wird, sondern da wird dann gefordert, wir brauchen die Sonderschule, weil die Armen sollen halt einen Ort haben, wo sie satzsauber sind und nicht einen Ort, wo tatsächlich gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht wird.
Das heißt, die Motive können durchaus verschiedentlich gelagert sein. Aber ja, ihr habt im Überblick, also Hilfsorganisationen, ich will da jetzt gar nicht alle namentlich nennen, die Leute sollen euch unterstützen und Abos kaufen, am besten von beiden Medien.
Genau.
Und politische Parteien, Gewerkschaft, Arbeiterkammer, Hilfsorganisationen, Universitäten, Supermärkte etc. Also es ist nach Branchen ordentlich sortiert und man sieht, dass es eigentlich sehr wenige Ausreißer nach oben gibt mit Erfüllung oder Übererfüllung und eigentlich die allermeisten nicht erfüllen.
Ja, was ich schon aber sagen möchte, ist, dass es auch in fast jeder Branche oder in fast jeder Kategorie, die wir uns angeschaut haben, Beispiele gibt, wo es funktioniert.
Ja.
Das heißt, die Ausrede, na, wir schaffen das nicht oder es ist nicht möglich, gilt sofort nicht mehr, sobald ich zu einem anderen Unternehmen in der gleichen Branche zeigen kann und sagen kann, die haben es aber geschafft.
Und es funktioniert ganz fix überall. Also wir sprechen hier von Unternehmen, noch einmal zur Erinnerung, die 25 Personen mindestens angestellt haben. Und man kann natürlich sagen, dass es gewisse Tätigkeiten gibt, die wahrscheinlich vielleicht aus körperlichen Gründen ein Ausschlussgrund sind. Aber es gibt immer Administrationsbereiche, es gibt immer Unternehmensbereiche, Kommunikation, was auch immer, die diese Ausschlussgründe nicht mit sich bringen.
Vor allem zeigen sie halt auch, dass diese Unternehmen sich damit auseinandergesetzt haben, die eben gut sind in dem ganzen Bereich. Und dass die davon auch oft einen Vorteil haben. Also sehr oft spricht man über diesen Themenkomplex nur als Problem und als Ausgrenzung und es wird sehr schnell sehr trist. Ich möchte das schon noch als ein bisschen einen Blick ins Positive sehen, dass man sieht, dass es erstens möglich ist und zweitens gar nicht so schwer, wenn man sich anstrengt. Und dass das Vorteile bringt, die nicht nur für die Menschen mit Behinderungen da sind, sondern dass das eben über die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen hinausgeht. Also wir haben letzten Sommer zum Beispiel ja auch eine Doku produziert zum Katastrophenschutz, zur Inklusion im Katastrophenschutz, erzählt anhand der Flut im Ahrtal in Deutschland. Dort sind 12 Menschen mit Behinderungen im Erdgeschoss eines Wohnheims ertrunken, weil sie nicht gerettet wurden. Und eine der Aussagen, die auch dann, oder eine der Schlussfolgerungen in dieser Doku ist, dass ein inklusiver Katastrophenschutz, also ein Katastrophenschutz, bei dem stark auf Bedürfnisse geachtet wird, bei dem Leute sich untereinander kennen, bei dem es dezentrale Supportnetzwerke gibt, ein Katastrophenschutz ist, der nicht nur für Menschen mit Behinderungen da ist, sondern der allen eine höhere Sicherheit bietet. Und diese Vorteile von Inklusion, dass man das nicht immer nur so als Risikominimierung sieht, eben wer Inklusion als Risikominimierungsthema sieht, der wird nicht weit kommen, sondern dass man sagt, das ist ein wahnsinniges Potenzial. Und wenn ich das nicht nutze, dann verpasse ich was. Mhm. Und das, finde ich, zeigt diese Recherche auch. Also auch bei uns, mir macht es wahnsinnig Spaß, bei andererseits zu arbeiten, weil wir bedürfnisorientiert arbeiten. Also wir sagen immer, inklusives Arbeiten heißt, Bedürfnisse über Bedürfnisse zu sprechen und sie ernst zu nehmen. Und wer möchte das nicht am Arbeitsplatz? Wir haben verschiedene Säulen und verschiedene Maßnahmen, die wir umsetzen, damit wir einfach ein inklusiverer Arbeitsplatz sind. Das bedeutet zum Beispiel natürlich eine inklusive Infrastruktur, also ein barrierefreies Büro. Sollte eine Selbstverständlichkeit sein, ist es nicht. Unterstützung bei der Arbeit, aber es geht da noch viel weiter. Aus Weiterbildungsmaßnahmen und eben ganz stark die Mitbestimmungsstrukturen, die man hat, und ganz stark die Reflexion über die eigenen Bedürfnisse. Also wenn wir, eine unserer wichtigsten Sitzungen ist die Reflexionssitzung. Da setzen wir uns zusammen, sprechen über unsere Prozesse, lassen ganz viel vom Themenkomplex New Work, ganz viele Praktiken einfließen und sprechen darüber, was wir brauchen, um gut arbeiten zu können. Und da sprechen alle über ihre Bedürfnisse, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Und wenn die alle ernst genommen werden, dann ist es ein Arbeitsplatz, an dem man gerne ist und an dem man auch gute Leistungen liefern kann.
Du hast mir deine Frage aufgelegt, die vielleicht ein wenig absurd klingt aufs Erste, über im Zusammenhang mit Katastrophenschutz. Aber wie wird denn eigentlich das Thema Zivildienst, Grundwehrdienst, Tauglichkeit, Musterung und so weiter gesehen? Ist es noch zeitgemäß überhaupt zu mustern in dem Sinn? Oder wenn es eine Pflicht gibt, sollte sich die nicht auf alle erstrecken?
Über das kann ich also nicht aus Sicht von uns als Medium sprechen, weil wir dazu noch nicht recherchiert haben und auch nicht, ich kenne die Positionen der verschiedenen Verbände nicht und ich möchte auch nicht für die Menschen mit Behinderungen sprechen. Ich bin selbst kein Betroffener. Aber was ich schon sagen kann oder die Erfahrung, die ich jetzt immer wieder mache, ist, dass viele Menschen, also der einzige Kontakt, den viele Männer in Österreich hatten mit dem Themenkomplex Behinderung, war im Zivildienst vor ein paar Jahrzehnten und wo dann Menschen mit Behinderungen wahrgenommen werden als ja die, denen man halt mal ein Jahr geholfen hat. Und mit denen dann aber eigentlich nicht viel mehr möglich ist. Und das ist das aber, was in vielen Köpfen verankert ist, gerade jetzt von Personen, die in Entscheidungspositionen sind. Also sehr oft ist die erste Reaktion, wenn wir eben sagen, wir haben irgendwas mit dem Themenkomplex Behinderung zu tun, dass die Leute sagen, ah ja, ich war ja im Zivi auch dort. Ja, aber dort hat man nicht gesehen, was Inklusion bedeutet, sondern dort hat man gesehen, wie ein System funktioniert, das veraltet ist.
Deswegen wäre vielleicht ein Ansatz intelligenter, die Menschen mit Behinderung auch ins Bundesheer zu integrieren und in den Zivildienst.
Ja, also ich meine, jeder zu den Möglichkeiten, die er oder sie hat. Ja. Also wenn ich gerade in der Pflege zum Beispiel, es gibt eine Initiative für Menschen mit Behinderungen in der Pflege, die dort großartige Leistungen erbringen, weil sie wahnsinnig einfühlsam sind und sich Zeit nehmen. Wir haben das Problem der Alterseinsamkeit. Es gibt viele Menschen mit Behinderungen, die würden gerne ältere Personen besuchen kommen, mit denen sprechen, sich die Zeit nehmen. Das sind Angebote, die wahnsinnig gern genutzt werden. Also ich kenne da persönliche Geschichten, wo es von den Personen, die besucht werden, die Nachfrage gibt, wo es Menschen gibt, die sagen, mein Traum ist es, Menschen im Alter zu besuchen und mit ihnen zu sprechen. Und dann gibt es dazwischen ein System, das nicht und nicht ermöglicht. Und die versuchen seit 10 Jahren, einen Job dort zu finden, aber es gibt einfach keine Unterstützungsmechanismen. Also es ist viel möglich. Da darf man ruhig große Visionen haben.
Apropos Visionen und positiver Ausblick. Ihr habt auch eine Doppelseite da drinnen. Wie kommen wir da raus? Nämlich mit Best Practices oder Better Practices aus anderen Ländern, die für gewisse Aspekte als Vorbild dienen könnten. Da ist Italien, Deutschland, Kanada und Schottland erwähnt. Was findest du da besonders sinnvoll? Oder beziehungsweise wahrscheinlich sind alle 4 genannten Beispiele ganz sinnvoll. Aber
ich kann noch eins ergänzen. Ja, und zwar ist es gerade im Medienbereich zum Beispiel sehr spannend, dass im angloamerikanischen Bereich auch die Barrierefreiheit und Inklusion viel ernster genommen werden. Also auch wenn man die Öffentlich-Rechtlichen im deutschsprachigen Raum vergleicht mit den Öffentlich-Rechtlichen in Großbritannien zum Beispiel, ist die BBC einfach viel weiter. Sie haben viel höhere Raten an Audiodeskription, Untertitelung. Sie haben auch mehr Menschen mit Behinderungen angestellt. Das heißt, immer wieder dann den internationalen Vergleich zu suchen, bringt einem wieder Hoffnung, weil man sieht, was eigentlich möglich wäre, wenn man es einmal angeht.
Ich finde den schottischen Weg der Selbstbestimmung besonders interessant, aber das ist wahrscheinlich auch aus einer
individualistisch-liberalen Sichtweise besonders interessant für mich. Aber kannst du das Modell kurz erklären? Das, ich will dir das nicht, sozusagen nicht wegnehmen, aber man kann sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, beantragen, selbst zu verfügen über einen gewissen Betrag oder verfügen zu lassen. Und es ist auch gar nicht an eine Beeinträchtigung oder Behinderung gebunden, notwendigerweise. Mhm. Also das es nähert sich schon fast so ein bisschen einem bedingungslosen Grundeinkommen an dieser Idee.
Ja, und ich finde, das ist ein gutes Gegenbeispiel zu dem, was wir in Österreich oft haben, wo einfach gesagt wird, ja, wenn du eine Behinderung hast, dann kannst du nicht selbst entscheiden, deswegen bekommst du nur ein Taschengeld. Da mit den 150 kauft er halt ein Eis, aber ja, Machen nicht wirklich Entscheidungen über dein Leben. Wir sehen das ja auch in Deutschland, wo bis vor wenigen Jahren nicht alle Menschen mit Behinderungen an Wahlen teilnehmen durften, weil ihnen nicht zugetan wurden, Entscheidungen über ihren politischen Willen zu bilden. Und da finde ich Schottland ein sehr, sehr gutes Gegenbeispiel.
Ja, absolut. Genau. Ja, vielleicht Lukas zum Abschluss. Kannst du uns einen Ausblick geben, was andererseits so in nächster Zeit plant oder vorhat oder machen wird sogar?
Also jetzt gerade gibt es bei andererseits, sind wir als Digitalmedium aufgestellt. Also man findet uns auf Social Media, man findet uns auf unserer Website. Wir haben zwei Newsletter, die jede Woche Geschichten von unseren Autorinnen drinnen haben, tiefgründige Recherchen, Fakten aus dem Themenkomplex Behinderung. Da gibt es einen Gratis-Newsletter und einen für Abonnentinnen. Und darüber wollen wir jetzt unseren Grundbetrieb zumindest absichern. Und das Schöne ist, dass wir aber größer denken, dass wir Jobs schaffen wollen für Menschen mit Behinderungen in der Redaktion und auch unseren Journalismus ausweiten wollen. Weil was wir jetzt gerade machen, ist reinen Digitaljournalismus in einfacher Sprache, also circa Sprachlevel B1. Das heißt, kürzere Sätze, aktive Satzkonstruktionen und wenige Fremdwörter. Das ist das, was wir jetzt schon machen. Es gibt dann aber nochmal sehr viele Menschen, in Österreich ca. 700.000, in Deutschland 10 Millionen, die leichte Sprache brauchen. Das sind Menschen mit Lernschwierigkeiten, das sind aber auch Menschen deutscher Zweitsprache und Seniorinnen. Und die haben momentan gar keinen Zugang zu Qualitätsjournalismus. Und wir haben uns jetzt drüber getraut und bringen im nächsten Jahr ein Printmagazin heraus, das genau für diese Zielgruppe diese gesellschaftspolitischen Recherchen zugänglich macht. Es soll aber auch für alle sehr spannend sein. Das heißt, Abonnentinnen bekommen dieses Heft natürlich dann zugestellt, viermal im Jahr. Im März kommt die erste Ausgabe. Wir arbeiten jetzt schon seit einem Jahr daran, haben einen Prototypen gebaut, sind in einer Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität, haben 15 User-Gespräche und 5 Fokusgruppen durchgeführt im ganzen Bundesgebiet. Und es ist wahnsinnig spannend, wie sehr diese User-Innovationsmethoden beitragen können, um spannende Produkte mit Mehrwert, die aber auch eben barrierefrei sind oder zumindest barrierearm sind, zu erstellen. Also wir arbeiten ganz, ganz viel mit so iterativen Prozessen, mit User-Innovationen, mit Fokusgruppen, User-Gesprächen. Und jetzt ist ein Jahr dieser Entwicklungsarbeit, geht dann auf in diesem Printmagazin. Ich freue mich schon sehr, wenn es kommt. Und es kommt dann natürlich auch ins Postfach von jedem und jeder.
Ausgezeichnet. Und damit dieses Postfach auch tatsächlich befüllt wird, muss man natürlich ein Unterstützungsabo oder ein ganz normales Abo lösen. Das kann man auf der Website von andererseits auch leicht erwerben. Lukas, ich bedanke mich sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch, bei dem ich auch einiges dazu gelernt habe.
Vielen Dank für die Einladung.